Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Starting Grid-Exkursion hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und wenn ihr die letzten drei Wochen so mitverfolgt habt und unsere Interviewreihe mit Matt Bishop, dem ehemaligen Pressesprecher von McLaren Mercedes und jetzigen Pressechef der W-Series, der wird besonders im letzten Podcast gemerkt haben, wie sehr es um das Thema Diversität ging. Und auch im Motorsport ist Diversität ein ganz wichtiges Thema. Und dann habe ich mir gedacht, was können wir denn jetzt noch machen? Also was können wir daran anschließen? Weil ich fand das so toll, was wir da mit ihm gemacht haben, dass ich dachte, okay, jetzt geht es doch eigentlich mal darum, dieses Thema W-Series bzw. Frauen im Motorsport nochmal aufzugreifen. Vor, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahren müsste es her sein. Da haben wir ja Frauen im Motorsport-Journalismus gemacht mit Anna Fleischhauer von RTL, mit Inga Stracke und auch mit Maria Reier von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und jetzt dachte ich mir, müssen wir mal die Frauen ans Mikrofon lassen, die auch im Auto sitzen und fahren. Und mal so ein bisschen hören, wie es denen so ergeht und was bei denen so los ist. Und deswegen dachte ich mir, komm, fange ich genau diese Serie jetzt mal an. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und den Anfang macht heute eine junge Dame aus dem GT-Sportbereich. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ich verfolge ihre Karriere jetzt schon einige Zeit und dachte mir, komm, die letzte mal ein und mit der fängst du an. Carrie Schreiner. Hallo, Carrie.
Ja, hallo, Kevin. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
Ja, mir geht es soweit ganz gut. Hatte ein sehr hartes Wochenende in Hockenheim letztes Wochenende und ja, habe eigentlich kaum Zeit durchzuschnaufen, weil ich direkt morgen schon zum Nürburgring fahre, weil ich am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf den Nürburgring an den Start gehen werde.
Also, das ist, wie alt bist du nochmal? 20, ne?
22 geworden.
22.
Grad.
Oh, Glückwunsch.
Danke.
22 und schon seit zig Jahren dabei. Erzähl doch mal von deinen Anfängen im Motorsport, vielleicht nochmal ein Stück weiter davor. Was hat dich denn so früh schon am Motorsport fasziniert, dass du gesagt hast, das muss ich machen?
Ja, also ich habe mein Vater ist früher gefahren, so hat das eigentlich angefangen. Der war als Amateurrennfahrer in verschiedenen Serien unterwegs und da bin ich quasi auf der Rennstrecke groß geworden. Also ja, habe das alles miterlebt und war am Anfang natürlich jetzt nicht so, dass ich unbedingt selbst fahren wollte. Aber irgendwann, so waren wir mal im Urlaub, da war ich 10 Jahre alt und da war es langweilig, regnerischer Tag. Und da dachten wir, okay, wir fahren mal auf die Kartbahn. Und dann bin ich das allererste Mal auf so einer Leihkartbahn ein bisschen Kart gefahren. Das hat relativ schnell ganz gut funktioniert. Und es hat mir mega gefallen und da habe ich kurz darauf auch mein erstes Rennkart gekriegt. Bin dann erst regional, dann national, dann irgendwann auch ein bisschen international Kartrennen gefahren. Das hat ziemlich gut geklappt und da war für mich klar, ja, ich möchte es auf jeden Fall auch im Auto probieren. Und ja, bin dann mit 16 in die ADAC Formel 4 aufgestiegen.
Hat dein Papa direkt das Talent gesehen, als er dich da im Leihkart hat fahren sehen?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, war er ein bisschen enttäuscht, dass ich ein Mädchen bin, weil er hat sich halt schon immer einen Jungen gewünscht, weil Fußball oder Autofahren, oh, wow. Das war so sein Traum und als er dann gesehen hat, ja, dass ich dann doch gar nicht so schlecht bin, dann war es dann doch für ihn, kam die Hoffnung ein bisschen zurück.
Also, okay, ja, aber ihr kommt klar, ne? Ja,
ja. Klar.
Gut. Du hast wahnsinnige Erfolge im Kartsport erreicht. Vielleicht kannst du es nochmal in diese Zeit mitnehmen. Wie war das so für dich, die Gewöhnung an das richtige Rennkart? Das ist ja nochmal ganz anders als so ein Leihkart in einer Touristenkartbahn. Ging das auch sehr leicht oder warst du selber manchmal so ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat für dich?
Ja, also ganz am Anfang bin ich noch im Viertakter gefahren. Das war damals Honda Light. Ich bin nicht diese klassischen Mabinis gefahren, das ist ja schon Zweitakter, sondern habe halt wirklich mit Viertakt angefangen und das ist schon sehr ähnlich an so einem Leihkart. Am Anfang war das auch noch so, ja, ich war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch noch nichts Besonderes. Wo ich dann erst einen großen Sprung gemacht habe, war dann als ich später mein erstes Junior-Kart gekriegt habe, also quasi dann schon ein größeres Chassis, kein Bambini-Chassis mehr, ein kleines, das war dann doch schon mal anders, war viel lauter und dieser Zweitakt-Sound ist ja auch sehr aggressiv. Das war dann doch schon mal ein bisschen mehr Motorsport. Das war dann doch schon ein richtiges Rennkart und das war auch ein ganz anderes Feeling und da hatte ich auch immer mehr Spaß und da hat sich eigentlich dann doch noch mehr gezeigt, dass ich doch ein bisschen Talent dafür habe. Und habe dann 2012 in meinem, dritten, vierten Kart, ja, irgend sowas, als bisher auch einziges Mädchen das ADAC Kart Masters gewonnen, in Deutschland größte Kartserie national. Und ja, das war so mein größter Erfolg im Kartsport.
Wie ist es denn, also vielleicht erstmal grundsätzlich mit Freundinnen und Freunden gewesen damals? Also was haben die gedacht, als du gesagt hast, so ja, ich fahre jetzt Kart, ich mache jetzt Motorsport?
Boah, also ganz unterschiedlich. Das ist heute eigentlich noch genauso, aber okay, damals bin ich noch zur Schule gegangen. Da gab es halt so die einen, die fanden es cool. Mhm. Die haben das voll supportet und waren auch hin und wieder mal da. Und dann gab es natürlich auch die es überhaupt nicht gefeiert haben und dann vielleicht auch teilweise mir das nicht gegönnt haben oder sogar ein bisschen neidisch waren, weil ich halt ganz oft freitags nicht da war, weil ich halt schon auf dem Rennen war. Aber ja, ich meine, die meisten haben es, glaube ich, cool gefunden.
Ja, hätte ich auch an deren Stelle tatsächlich, ne? Ich bin so ganz übertrieben, so eine kleine Mini-Schumacher-Frau als Freundin zu haben, nicht verkehrt. ADAC Kart Masters als einziges Mädchen bislang gewonnen. Das ist eine richtig krasse Serie. Das unterschätzen ganz viele, beziehungsweise es läuft ja auch ganz häufig, auch jetzt, wenn Leute nur Formel-1-Fans sind, ziemlich unter dem Radar für viele. Wie war das da mit den männlichen Konkurrenten auch? Das war ja so der erste Kontakt auch dann wirklich zu einer härteren Rennserie, sag ich mal. Wie war da so der Konkurrenzkampf? Oder hat man dich mit anderen Augen gesehen oder anders, ich sage jetzt, mir fällt kein anderes Wort an, wie angefasst, weil du ein Mädchen wirst oder Mädchen warst zu dem Zeitpunkt. Und heute ja auch noch, aber damals, du weißt schon.
Ja, nein, also ich habe, ich muss sagen, im Jahr davor habe ich schon gemerkt, okay, ich kann das schaffen und habe irgendwie in den letzten Rennen dann auch ziemlich viel Selbstvertrauen getankt und habe lustigerweise schon Anfang des Jahres dann, in dem ich gewonnen habe, gesagt, ich gewinne dieses Jahr. Also keine Ahnung, wie ich das gewusst habe, aber ich wusste, ich habe dieses Jahr das Potenzial, das zu schaffen und wenn alles gut wird, werde ich das auch schaffen. Und dementsprechend war dann auch mein Selbstvertrauen und das war halt auch, keine Ahnung, irgendwie kam gar nichts an mich ran. Also ich bin, selbst wenn ich mal nicht die Schnellste im Rennen war, habe ich es trotzdem geschafft, mich durchzusetzen und irgendwann mir dann auch natürlich den Respekt verdienen von den Konkurrenten. Also ich wurde da natürlich genauso akzeptiert wie ein Junge auch. Ich meine, wenn da jemand kommt, der schneller ist, ist egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, dann muss er halt, ja, denke ich mal, kommt der Respekt von alleine.
Mentale Stärke ist auch sowas, was dich auszeichnet, ne? Also hast du schon sehr früh gelernt.
Ja, also ich würde sagen, ich hatte bessere und schlechtere Jahre, was das angeht. Aber es ist schon sehr wichtig. Also man sieht sofort, wenn das mal nicht gerade der Fall ist, dass man da so stark ist, das merkt man im Sport direkt.
Wie war die Resonanz so insgesamt dann auch im Fahrerfeld, als du dieses Kart Masters dann gewonnen hast? Also gut, Thema Respekt, was dem man sich erarbeiten muss. Also wenn dir da manche noch nicht den Respekt bis dahin gegeben haben, danach war es aber der Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dann hatte ich doch mehr ordentlich den Respekt verdient. Ich meine, wenn derjenige, wo gewinnt oder diejenige, da gibt es auch sicherlich immer Stimmen, die sagen, ja, ist faul gefahren oder der Motor war faul oder die Reifen waren geschmiert, ich weiß nicht was. Aber das ist ja überall, selbst in der GT Masters ist es teilweise noch so. Der, wo gewinnt, der ist... Da gibt es immer Stimmen, die dann sagen, ja, das kann nicht sein, wie kann der so schnell sein? Aber ja, nee, größtenteils war auf jeden Fall der Respekt da.
Du bist dann noch einige Jahre im Kartsport geblieben, bist dann in die Formel 4 gewechselt.
Genau.
Zu dem Zeitpunkt war Formelsport aber noch das, was du machen wolltest?
Ja, also es war dann der erste logische Schritt im Automobilsport, würde ich sagen. Und es war dann noch also klar, mein Traum war immer mal irgendwann GT zu fahren. Also Formel 1 war eigentlich nie mein Ziel.
Warum?
Zu dem Zeitpunkt, bitte?
Warum war die Formel 1 nie dein Ziel?
Ich weiß nicht, war da wahrscheinlich schon relativ früh und relativ schnell realistisch. Also erstens habe ich die GT Masters zum Beispiel halt immer richtig cool gefunden. Also das war immer so, keine Ahnung, ich habe mir die Rennen angeschaut und war so total begeistert davon und wollte es unbedingt selbst mal machen. Und auf der anderen Seite ist es für mich, das Problem ist nach der Formel 4 zum Beispiel, der nächste logische Schritt ist dann natürlich die Formel 3 und dafür hätte ich schon kein Budget mehr gehabt, also um es ganz realistisch zu sagen. Ich war jetzt auch in der Formel 4 jetzt nicht der Überflieger, also ich habe mich da wirklich extrem schwer getan in dem Jahr. Ich bin ja wirklich in einem Jahr gefahren, wo alle Granaten gefahren sind, die teilweise jetzt auch schon in der Formel 1 sind, wo wir auch teilweise Heats gefahren sind, weil so viele Starter waren. Und ja, da habe ich auch ein bisschen klein wenig den Spaß am Formelsport verloren. Ja, aber wie gesagt, selbst wenn ich es, ja, es war einfach finanziell nicht möglich, weil es kein Überflieger im Formelsport und generell ist es halt auch bis zur Formel 1 brauchst du, muss halt alles stimmen. Also die Kontakte, das Budget und du musst ein Supertalent sein quasi.
Mit wem bist du da so zusammengefahren?
Ja, in meinem Jahr, also in den Jahren ist Mick Schumacher gefahren, Lando Norris oder Liam Zindelli, der jetzt auch in der Formel 3 letztens Rennen gewonnen hat oder vorne war. Boah, das ist drüber Ding. Logan Sargent. Oh. Also da sind eigentlich ganz, ganz viele gefahren, die jetzt auch in der Formel 2 oder Formel 3 ganz vorne mitfahren.
Okay, also da hast natürlich wirklich sehr starke Konkurrenz gehabt. Ist dann aber auch schwierig, ich meine, dieses Thema Budget und das Thema Geld dann im späteren Verlauf, wenn man jetzt nochmal kurz beim Formelsport bleibt, das ist ja schon tatsächlich so, dass da ja ganz alleine Talent höchstwahrscheinlich, also wenn du das so prozentual mal festhalten würdest, wenn du 100% hast, wie viel Talent, also wie viel Prozent Talent ist das dann am Ende noch, um hochzukommen, versus wie viel Prozent so andere Sachen ausmachen?
Ja, es ist sicherlich weniger, deutlich weniger als früher.
Okay.
Also ich glaube, dass es schwieriger geworden ist, weil einfach alles teurer geworden ist und auch Politik viel mehr eine Rolle spielt. Deswegen denke ich, dass der Faktor Talent geringer geworden ist. Aber ich bin halt der Meinung, dass man es so nehmen muss, wie es ist. Ich meine, klar, man kann jetzt darum, ja, mal nach hätte ich nur das Budget von dem und dem und was weiß ich. Aber es bringt halt nichts. Am Ende muss man mit seinen Möglichkeiten, die man hat, das Beste draus machen. Und ich meine, allein den Sport zu machen, ist ein unglaubliches Privileg. Und deswegen bin ich einfach froh und dankbar für den Weg, den ich gehen konnte, auch wenn es jetzt nicht für die Formel 3 oder Formel 2 oder sonst irgendwas gereicht hat. Ja, und dann bin ich schon sehr froh damit.
Wie war denn deine Situation damals? Also hattest du Sponsoren oder war das wirklich so, dass auch deine Eltern sehr viel da für dich rein investiert haben?
Teils, teils. Also ich hatte, mittlerweile bin ich noch ein bisschen besser aufgestellt als früher, aber auch zu meiner Formel 4 Zeit hatte ich schon einige Sponsoren. Also klar, von zu Hause aus musste dann doch noch ein Teil mitfinanziert werden, aber nicht alles. Also ich hatte schon damals einige Sponsoren. Aber das Problem ist halt, in dem Rahmen ist es schwierig, das zu verkaufen an jemanden. Weil, es ist halt doch schwer, das mit der Vermarktung, alles, was unter Formel 1, also unter diesen großen Serien ist, den Seriensponsoren zu finden.
Du bist parallel neben der deutschen Formel 4 auch in Großbritannien gefahren. So dieses Internationale zieht sich ja bei dir dann noch durch. Wir werden im nächsten Abschnitt über den Einstieg in den GT-Sport sprechen. Hm. Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, das ist ja auch nicht, glaube ich, immer einfach. Das war ja doch dann relativ früh schon auch von zu Hause weg zu sein und immer unterwegs zu sein und dann noch weiter ins Ausland zu gehen. Danach bist du noch mal ein Stück weiter ins Ausland gegangen. Hm. Wie hat dich das in deiner persönlichen Weiterentwicklung weitergebracht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit in England war sehr, sehr wertvoll für mich. Also erstens mal in einer anderen Serie zu fahren mit anderen Fahrern, die vielleicht nicht ganz so im Fokus ist. Ich hatte da ein super Team, ich habe mich mega wohl gefühlt, bin auch quasi mein bestes Ergebnis in meiner Formelkarriere gefahren, wurde einmal Vierter in Truxton und hatte auch einen super Fahrercoach da mit dem Jonathan Kennard. Das war einfach, also das ist eine Zeit, an die ich gerne zurückdenke, habe da auch extrem viel gelernt und ich denke, ja, wenn man in so jungen Jahren doch andere Orte sieht, ich habe gut Englisch gelernt in der Zeit, also es hat mir auf jeden Fall was gebracht für mein Leben auch.
Und dann kam die Entscheidung, in den GT-Sport zu wechseln und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Carrie Schreiner hier in der Starting Grid Exkursion auf meinsportpodcast.de. Also bleibt dran. Carrie Schreiner ist zu Gast, fährt in der ADAC GT Masters, wird am kommenden Wochenende bei den 24 Stunden am Nürburgring mit dabei sein. Ihr hört das Ganze natürlich ein bisschen später, ja, es macht aber nichts. Im Endeffekt tut sich ja an der Zeitspanne nichts. Wir sprechen über ihre Karriere. Sie war im Formelsport aktiv, in der Formel 4 und dann kam die Entscheidung, Carrie, du gehst in den GT-Sport. Du hast vorhin im ersten Segment gesagt, das war dein Traum, GT-Sport zu machen. Aufgrund des Realismus natürlich, nicht in die Formel 1 zu kommen, das ist immer das hehre Ziel eines jeden Formelmotorsportlers, aber GT-Sport, das ist ja, also es ist ja kein Ersatz, weil es ist für sich eine ganz, ganz eigene, ganz, ganz anstrengende für den Körper, aber auch sehr anspruchsvolle für den Kopf Rennsportart, Rennsportserie. Warum die Faszination GT-Sport für dich?
Ja, also es ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Freunden erkläre, ja, ich fahre Formel 4. Sag ich, okay, es sind kleine Formel 1 Autos. Aber wenn ich ihnen jetzt zum Beispiel sage, ich fahre Lamborghini, dann wissen sie direkt, was ich meine. So.
Aha, okay.
Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Serien so cool mit diesen ganzen unterschiedlichen Marken und auch mit den unterschiedlichen Konzepten, die es trotzdem schaffen, mit der Balance of Performance, die alle aufeinander abzustimmen. Und auch in dieser Lamborghini Supertrophäe, wo ich gefahren bin, wenn dann, ja, keine Ahnung, in Europa zum Beispiel über 30 Lambos, die offen sind, kein Restriktor da beim Start losballern, das ist halt schon krass. Also, keine Ahnung, ich finde es halt, ist eine ganz tolle Atmosphäre in so einem, wenn man da mitfahren kann.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein 19-Jähriger, also ein normaler 19-Jähriger zu dem Zeitpunkt so ein Auto fährt, ne? Den sehe ich schon am Baum, bevor er überhaupt aufs Gaspedal gedrückt hat. Also so hart das klingt. Nimm uns doch mal mit in dein Bauchgefühl, als du zum ersten Mal in diesem Lamborghini saßt, vor deinem ersten Einsatz und das erste Mal wirklich das Gaspedal durchgedrückt hast und du gemerkt hast, wie viel Kraft da drin steckt. Was ging dir durch den Kopf, was ging dir durch den Körper?
Ja, ich war natürlich total nervös von meinem ersten Test. Also ich habe mich extrem gefreut, aber ich hatte auch einen heiden Respekt davor. Ich weiß noch, mein allererstes Mal, wo ich das Auto gefahren bin, war in 2016, Ende des Jahres in Cremona. So eine kleine italienische Strecke. Und wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber klar, ich war erstmal überrascht von der Leistung, also beeindruckt. Aber wenn du aus dem Formelsport kommst, ist es halt, bist jetzt nicht wahnsinnig überrascht, wie das Ding in den Kurven fährt und so. Klar, die Leistung ist ein Unterschied, aber es fühlt sich im ersten Moment alles viel schwerer an, ein bisschen träger, weil weniger Aero, mehr Gewicht. Das ist in den Kurven halt jetzt nicht so spektakulär, wenn du aus dem Formelsport kommst. Aber klar, die Leistung war natürlich total beeindruckend.
Ist der GT-Sport chancengleicher als der Formelsport?
Ja, das würde ich schon sagen. Also Formel 4 vielleicht, also die niedrigeren Formelserien vielleicht weniger, aber wenn man jetzt mal so in Richtung Formel 1 guckt, also ich finde jetzt, okay, wenn man jetzt, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, aber wenn du jetzt Formel 1 mit GT-Sport vergleichst, in der Formel 1 gibt es halt wirklich nur wenige Teams, die halt ungefähr auf Augenhöhe sind oder die konkurrenzfähig sind. Und wenn du da nicht auf dem richtigen Auto sitzt, ist es halt für den Fahrer extrem schwierig. Aber im GT-Sport ist es halt echt so, dass das ganz, ganz viele Teams und Autos konkurrenzfähig sind. Also da ist es auf jeden Fall eine viel höhere Chance, dass viel höhere Chancengleichheit, sage ich mal. Ja.
Du bist im Mittleren Osten und Asien gefahren. Wieder etwas, wo du im Ausland warst. Nochmal eine ganz andere Kultur. Man sagt ja zum Beispiel auch vielen Formelsportlern, die in Japan gefahren sind zum Beispiel nach, dass sie nochmal eine andere Form des Respekts für das Team, aber auch so eine andere Form des Respekts mitbringen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Erfahrung, die du 2017, 2018 gemacht hast, die dich ja nochmal viel weiter weg von zu Hause getrieben haben.
Ja, also ich war schon mal in Asien davor, wegen durch meinen Vater, wenn er mal geschäftlich dort war. Mhm. Aber dort selbst was zu tun zu haben und dort Rennen zu fahren und vor allem dann halt auch, wenn man volljährig ist, und sieht man die Sachen ja auch noch ein bisschen anders als richtiges Kind. Das war schon eine tolle Erfahrung. Also auch die Menschen, keine Ahnung, wenn wir jetzt Richtung Thailand oder Malaysia gehen, die sind alle so freundlich und herzlich und die sind halt über Kleinigkeiten schon extrem dankbar. Und es ist halt bei uns alles ein bisschen selbstverständlich, wenn man das so vergleicht. Und dann lernt man doch nochmal eine andere Mentalität kennen und die bewundern auch den Motorsport extrem. Und das ist halt schon doch ein bisschen anders als bei uns. Und ja, es war eine tolle Zeit und auch das Rennenfahren mit der Luftfeuchtigkeit, der Hitze, das war schon auf jeden Fall ein prägendes Jahr.
Was ist die anstrengendste Strecke, die du zu der Zeit gefahren bist?
Puh, ja, Sepang würde ich sagen.
Okay.
Also, okay, Suzuka vielleicht auch. Ja doch, Sepang und Suzuka, die waren schon sehr herausfordernd.
Es ist doch eigentlich irre. Also, du erzählst das so, du fährst in Sepang, du fährst in Suzuka, so für den normalen Formel-1-Fan, also der denkt sich da, also jetzt mal wieder ein Stück zurück. Warst du eigentlich Formel-1-Fan früher?
Ja, klar. Also ich war als Kind ein riesen Michael Schumacher-Fan oder Kimi Räikkönen, das waren so. Ich habe meinen Papa ganz oft Formel 1 geguckt, vor allem waren auch ein paar Mal an der Rennstrecke direkt, Hockenheim oder so.
Mhm.
Also ja, auf jeden Fall, vor allem zu Michael Schumachers Zeiten.
Also im Endeffekt fährst du jetzt gerade, also Suzuka ist ja so, ne, diese Strecke, wo er zum ersten Mal Weltmeister wurde, 2000 auf Ferrari, also der erste Ferrari-Weltmeistertitel, der jetzt dieses Jahr 20 Jahre her ist. Und du fährst da selber Rennen. Also hast du dir da zu dem Zeitpunkt auch manchmal irgendwie in den Arm gekniffen und gesagt, was lebe ich hier eigentlich gerade für ein Leben? Wie geil ist das?
Ja, klar, es ist schon krass. Also das muss man sich halt auch immer noch, also ich muss mich heute auch immer noch kneifen. Es ist halt leider doch oft so, wenn man dann mal gerade, wenn es nicht läuft oder wenn man ein Problem hat oder so, dann vernachlässigt man das oft, diesen Gedanken, boah, es ist eigentlich so krass, was man hier macht. Also man muss sich eigentlich schon immer wieder daran erinnern, wie dankbar man sein kann, dass man das machen kann. Gerade wenn es dann auch nicht mal so, wenn es mal nicht so läuft, dann auch immer wieder daran denken, boah, mega. Das ist schon.
Ich bin jetzt schon mal interessiert daran, so ein bisschen was Tiefergehendes zu erfahren. Und zwar dieser Umgang mit Schwächephasen. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, die du auch mit männlichen Teamkollegen oder Konkurrenten gemacht hast, nehmen dich Schwächephasen als Frau insgesamt anders mit, als es Männer tun? Knabberst du länger daran als andere? Oder würdest du sagen, dadurch, dass du als Frau nochmal eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge hast, dass du im Nachhinein dann vielleicht sogar stärker aus solchen Situationen herausgehen kannst?
Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass mich das mehr oder weniger mitnimmt, wenn es nicht läuft. Es ist ja auch immer so ein, keine Ahnung, so ein Unterschied, wo steht man gerade oder wie sieht man das auch ein bisschen, ja, aus welcher Perspektive, wenn, keine Ahnung, ich hatte sicherlich am Anfang meiner Karriere mehr zu kämpfen mit schwierigen Phasen. Aber mittlerweile ist es halt doch schon eher so, ja, okay, das ist jetzt blöd, aber ich muss gucken, was kann ich daraus lernen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Und was hat es mir vielleicht gebracht? Also ich bin doch irgendwo der Meinung, dass alles, was passiert, irgendwo einen Grund hat. Und also auch in anderen Bereichen im Leben. Und deswegen, je älter man wird, desto besser kann man mit solchen Situationen auch umgehen. Es sei denn, es ist jetzt so katastrophal, dass man keinen Ausweg mehr sieht. Aber generell kann man eigentlich schon viel lernen aus solchen Situationen.
Ist der Motorsport dann seine ganz eigene Schule, weil alles so unfassbar schnell in die eine oder in die andere Richtung gehen kann und auch ohne, dass man manchmal wirklich Kontrolle darüber hat?
Ich schätze, das ist generell im Sport so. Also, keine Ahnung, du kannst an einem Tag der Hero sein und am nächsten Tag geht gar nichts. Das ist halt wirklich Tagesgeschäft. Und ich glaube, das ist nicht nur im Motorsport so, das ist generell halt ja ein Thema, was im Sport ganz, ganz üblich ist.
Wie trainierst du? Also musst du als Frau anders trainieren, als es Männer tun?
Ja, schon. Also ich würde mal sagen, dass ich von Natur aus nicht so gut veranlagt bin. Also ich muss schon sehr viel dafür tun, dass ich fit bin. Also wenn ich jetzt meine Teamkollegen sehe, die alle von Natur aus super athletisch sind, wenn die jetzt mal ein paar Wochen gar nichts machen würden, das wird sich nicht viel auswirken, gerade im GT-Sport. Also klar sind die auch alle fit und machen was, aber bei denen würde man es nicht so krass merken, wenn sie jetzt mal ein bisschen nachlassen, was das angeht. Aber für mich ist es halt schon extrem wichtig, allein schon, dass ich den Bremsdruck aufkriegen kann. Wie lange habe ich dafür trainiert, bin in die Muckibude gegangen, dass ich die 120 Bar in die Bremse treten kann. Das ist halt schon nicht so ohne als Frau. Vor allem dann auch jetzt 24-Stunden-Rennen zum Beispiel. Wenn du anderthalb oder bis drei Stunden in diesem Auto sitzt und es super heiß wird, musst du natürlich auch eine gute Ausdauer haben. Da muss ich schon viel Krafttraining machen und auch Fahrrad fahren oder laufen.
Wie sieht so eine Workout-Routine von dir aus, wenn du uns mal so einen Tag mit ins Fitnessstudio nimmst?
Boah, unterschiedlich. Also, wenn ich jetzt mal eine Woche sehe, gucke ich, dass ich zwei bis viermal Fahrrad fahre, also draußen anderthalb bis drei Stunden irgend sowas pro Einheit. Dann vielleicht ein-, zweimal laufen gehe in dieser Woche und einmal Kraftbeine, einmal Kraftarme mache oder vielleicht zweimal Kraftbeine, kommt immer auf den Trainingsplan an. Oder natürlich, wenn ich jetzt eine Rennwoche habe, trainiere ich natürlich nicht so hart, weil ich will mich ja nicht komplett auspowern zum Wochenende. Schon so, dass ich zu den wichtigen Rennen fit bin.
Was war zu der Zeit, als du in der Lamborghini Super Trofeo warst, das wichtigste Rennen, woran du dich erinnern kannst, wo du sagst, so, das habe ich nie vergessen, das werde ich auch nie vergessen?
Ich würde sagen Buriram, das war in Thailand, das war unser bestes Ergebnis. Da wurden wir Zweiter in der Pro-Am-Klasse und das war auch von der Performance her mein bestes Rennen in dem Jahr. Ja, das würde ich sagen.
Dann bist du weitergezogen, wurdest 2018 in der Pro-Am Middle East, bist du ja auch Meister geworden.
Genau.
Also das ist ja auch nochmal etwas, was du mit Konrad Motorsport erreicht hast, was ja auch wieder ein ganz eigener Preis für sich ist. Also du sammelst ja Titel schon, bist schon nicht schlecht darin, Titel zu sammeln, sag ich mal so, ne, in dem, was du anpackst.
Ja, also das war echt eine coole Serie. Also da denke ich auch gerne dran zurück. Da hatte ich einen super Teamkollegen. Wir haben uns mega verstanden. Also ich muss sagen, da, wo ich am erfolgreichsten war, habe ich mich eigentlich auch immer am wohlsten gefühlt. Mhm. Also so, das ist auch schon was ganz Wichtiges, das Umfeld, dass du dich im Team gut fühlst, dass du mit deinen Teamkollegen gut klarkommst. Und dann ist es auch einfach alles total locker. Und je lockerer du bist, desto erfolgreicher bist du eigentlich. Ich schätze mal, das ist auch so ein Punkt, warum Lando Norris so gut ist, weil er einfach so ein lockerer, cooler Typ ist. Der hat Spaß daran und genießt sein Leben. Das ist schon, ja, ganz wichtig.
War der damals auch schon so ein Clown?
Boah, war halt noch sehr, sehr jung, ne?
Und ist ja heute noch, ne? Jetzt.
Ja, okay, heute auch noch, aber ja, ich kenne ihn jetzt nicht sehr gut, aber ich glaube, damals war er auch schon witzig.
Ja, Lando Norris, er ist so erfrischend. Wir lieben ihn. Wir lieben ihn alle hier bei uns im Podcast. Wir machen aber eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter über die weiteren Karrierestationen von Carrie Schreiner. Wir sprechen natürlich darüber, wie es ist, 24-Stunden-Rennen zu fahren und wie da die Vorbereitung drauf aussieht. Und wir sprechen auch über das Thema W-Series. Da würde ich nämlich gerne auch die Meinung von Carrie heute noch erfahren. Also bleibt dran hier bei der Starting Grid Exkursion auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei der Starting Grid Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Den Anfang macht heute Carrie Schreiner. Sie fährt in der ADAC GT Masters für das Team Wootronic Racing. Und darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch. Wir waren jetzt gerade bei den Lamborghinis. Wir waren im Mittleren Osten. Und dann bist du wieder nach Deutschland gekommen. Du hast ja zwischendurch auch Gaststarts gehabt in Deutschland, immer mal wieder. Du hast 2018 bei einem Gaststart im Porsche Sports Cup als erste Frau ein Rennen da gewonnen. Ja. Wieder was man als erste Frau erreicht. Ne? Es ist irgendwie auch ein bisschen, ist es nicht ein bisschen schade, dass das, also gut, du öffnest die Türen, so kann man es natürlich auch sagen, ne?
Ja.
Aber eigentlich wäre es ja auch mal schön gewesen, wenn schon vorher mal eine erste Frau gegeben hätte, aber hey, so nimmst du es dann mit. Wie war der Weg dann dahin? Also, wo ist generell so der Unterschied zwischen einem Lambo und einem Porsche?
Also Lamborghini Super Trofeo. Das Auto ist ja kein GT3-Fahrzeug, sondern damit wird halt in diesem Markenpokal gefahren. Und im Porsche Supersports Cup bin ich da schon ein richtiges GT3-Auto gefahren, ein Porsche GT3R. Der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, also klar, Lamborghini hat auch ein GT3-Fahrzeug, aber der Unterschied zwischen dem Super Trofeo und dem GT3 ist, dass der Super Trofeo keinen Restriktor hat, also der wird offen gefahren und hat dadurch mehr Leistung als ein GT3, weil da auch keine BOP existiert, weil die alle gleich sind. Und das Auto hat weniger Aerodynamik. Das heißt, es ist schneller auf dem Geraden, hat mehr Leistung, aber du kannst nicht so schnell damit durch die Kurven fahren. So in einem GT3-Sport ist es halt so, jetzt zum Beispiel Lambo gegen Porsche. Also der Porsche hat den Motor hinten und der Lambo vorne. Mittelmotor. Das heißt, das sind alles unterschiedliche Konzepte. Also Lamborghini, Audi, Mercedes, Porsche, BMW. Deswegen gibt es da sowas, das nennt sich Balance of Performance, dass die Autos alle quasi aufeinander abgestimmt sind, quasi, dass die gegeneinander fahren können, ohne dass jetzt der Audi super bevorteilt ist und allen um die Ohren fährt, sodass diese Chancengleichheit halt dargestellt ist. Genau.
Okay, verstehe. Also, dass man quasi ja immer auch die Möglichkeit hat, gegeneinander zu fahren. Also auch genau. Wenn es zwischendurch mal, oder wenn es Gewichtsunterschiede gibt oder Leistungsunterschiede gibt, dass es dann mehr zusammengeführt wird. Du bist 2018 dann auch Gesamtsiegerin in der DMV GTC Klasse 1 und Vizemeisterin in der Dunlop 60-Klasse geworden. Der nächste Titel für dich, der nächste Schritt für dich Richtung ADAC GT Masters, das war dann der Türöffner dafür eigentlich, kann man sagen, oder?
Ja, genau. Also die DMV GTC, wo ich in dem Jahr gefahren bin, das ist quasi unter der GT Masters so die, ich sag mal, zweite Liga. Also es ist keine reine Profiserie, sondern da fahren auch viele Profis mit Amateuren oder umgekehrt. Also die war nicht ganz so stark besetzt. Aber da ist es ziemlich gut gelaufen. Also da sind auch oft, bin ich auch oft gegen richtige Profis gefahren. Aber war natürlich nicht so stark besetzt wie die GT Masters. Aber nachdem ich dort gewonnen habe und auch ganz, ganz oft richtig eine gute Leistung gebracht habe, war es dann klar, okay, was kommt jetzt? Und da war zu dem Zeitpunkt Protronic, mein Team, für das ich gefahren bin und auch heute noch fahre, die wollten in einem Jahr darauf in die GT Masters einsteigen. Und war ein großer Schritt. Also wir haben lange überlegt, ob wir es machen. Aber haben uns dann dazu entschieden, den Schritt zu wagen.
Und das ist auch gut so, dass du das gemacht hast, denn ich glaube, du musst dich in der ADAC GT Masters auf keinen Fall verstecken. Ne? Und da fahren ja in diesem Jahr auch so klangvolle Namen wie Michael Ammermöller mit. Ja. Auch einer unserer Helden hier bei uns im Podcast. alter Porsche Supercup-Veteran. Wäre Porsche Supercup eigentlich mal was für dich?
Boah, also es hat sich nie ergeben. Also ich war jetzt nie dagegen, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht Nein sagen, aber okay. Es war halt nie irgendwie ein Thema.
Ja, muss ich auch nicht, ne? Aber wenn du mitfahren würdest, würde ich es gucken. Ja, zugegebenermaßen. Nee, aber davor hast du ja noch was gehabt, und zwar einen Test für die Formel E. Also ein Formel-E-Test, ein Test in einem Formel-E-Fahrzeug für das HWR Race Lab. Wir haben hier ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Land Saudi-Arabien. Ja, das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem hattest du deinen Test nun mal in Riad. Da, wo Frauen erst seit kurzem quasi Auto fahren dürfen, durftest du dann auch fahren. Hat ja auch was, ne? Nee, aber Spaß beiseite. Wie war das, ein Formel-E-Auto zu fahren? Hattest du dann das Gefühl, ach, Formel E, das könnte mir auch wohl mal gefallen? Oder wie kam erstens dieser Test zustande? Und wie hat sich das nochmal vielleicht im Unterschied zu einem Formel-4-Auto angefühlt?
Ja, das kam für mich natürlich total überraschend. Also als der Anruf kam von HWR, war es natürlich, boah, krass. Weil Formel E hatte schon einen extrem hohen Stellenwert im Motorsport mittlerweile. Deswegen war das für mich natürlich, wow, war total gespannt, wie das sein wird. Und ja, kam dann nach Riad, bin dann erstmal die ganze Einführung in dieses Paddock und in das Team und in den Sport generell. Und es ist halt, allein die Atmosphäre dort ist halt schon anders. Ist alles so leise, aber das Auto an sich im Vergleich zum Formel 4 ist halt doch nochmal ganz anders. Also wenn ich das jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, vom Fahrgefühl, dass es so ein Mix ist aus GT-Auto, Formelwagen und Leihkart. Das ist halt schon kein richtiges Formelfahrzeug vom Fahrgefühl her.
Würdest du sagen, dass die Formel E tatsächlich so die Zukunft im Formelrennsport ist?
Boah, schwer zu sagen.
Oder erstmal so ganz plakativ gesagt, hier fließt natürlich Benzin durchs Blut. Also kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal alles irgendwie voll elektrisch ist? Oder sagst du dann sowas wie, ja, das ist dann nicht mehr mein Motorsport?
Nee, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich meine, jedes Auto, egal wie es angetrieben ist, hat irgendwo seinen Reiz. Es wäre anders. Und ich kann mir auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es irgendwann komplett ersetzen wird. Aber ja, wer weiß, was noch kommt. Also sag niemals nie. Es gibt sicherlich Leute, die davon überzeugt sind. Und ja, mal schauen, was passiert.
Hat man dir denn da irgendwie besonderes Feedback gegeben? Also ist ja jetzt mittlerweile, ist das HWR Racelab ja das Mercedes-Werksteam sozusagen in der Formel E. Dass da der Kontakt zumindest noch so da ist, dass man sagen kann, oh ja, wenn nochmal irgendwie ein Test ansteht oder man vielleicht mal eine Frau tatsächlich auch vollwertig in so ein Auto setzen will, die Carrie Schreiner, die ist eine für uns?
Also, wir waren danach nochmal kurz, der Test ist für mich leider nicht so gut gelaufen, da mir zweimal die Antriebswelle gerissen ist, deswegen bin ich nicht so viel gefahren. Und da war schon die Rede, dass, wenn es mal nochmal eine Chance geben wird, wir in Kontakt bleiben. Aber es hat sich halt seitdem nicht mehr ergeben. Es war halt, ich denke, dass es am Ende erstmal eine einmalige Sache war, halt durch diese besondere Situation in Riad. Und ja, keine Ahnung.
Okay, dann, du musst nicht darauf antworten. Wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht darauf antworten, dann ist das okay. Dann akzeptiere ich das und dann will ich da auch nicht weiter drauf rumhacken. Wenn man jetzt von dieser Situation in Riad ausgeht, als Frau da jetzt hinzufliegen und diesen Test zu machen, weil man ja auch weiß, dass Frauen in Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt, also es bewegt sich da zwar was in dem Land, aber trotzdem, ne, wir haben es ja gerade gesagt, da darf man seit ein paar Jahren darf man jetzt auch Auto fahren als Frau, dass man sich so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, als Ausstellungsstück fühlt, ja, wenn man dann für sowas eingeladen wird. Oder schaltet man das dann in den Hinterkopf und sagt sich, nee, hier geht es um meine Leistung und nicht darum, dass ich eine Frau bin und deswegen hier diesen Test machen soll, um irgendwie als PR-Objekt auch mit dabei zu sein?
Nein, ich bin dahin gefahren, weil ich ein Formel-E-Auto testen durfte, weil ich die Chance dazu gekriegt habe, dort zu fahren, und habe da nicht dran gedacht. Also ich habe das einfach nur auf den Motorsport gesehen, und ich war dort, um Autorennen zu fahren und ja, für nichts anderes.
Sehr gut. Okay, und jetzt fährst du Autorennen in der ADAC GT Masters. Was macht die ADAC GT Masters zur härtesten Serie im GT-Bereich auf der Welt?
Boah, also ja, GT Masters, das ist ein ultra stark besetztes Feld, nur ja, wo 33 Autos fahren, auf jedem Auto zwei Fahrer und wo ungefähr 95% ja, oder eher 98% halt wirklich Profis sind, die schon teilweise namhafte Rennen gewonnen haben, Werksfahrer sind oder ja, das ist halt schon extrem stark. Also wenn man jetzt an die Qualis gerade in diesem Jahr zurückdenkt, wo dann fast das ganze Feld innerhalb von einer Sekunde ist oder höchstens anderthalb, das ist halt schon ganz, ganz, ganz besonders. Also ich glaube nicht, dass es das in dem Maß nochmal irgendwo gibt auf der Welt.
Ist ja so ein bisschen der Vorteil der ADAC GT Masters, dass sie eine gute Öffentlichkeitsdarstellung haben, als Serie selber, aber auch im Fernsehen, wie ich finde, ein gutes Outlet haben, um präsentiert zu werden, um sich zu zeigen. Das macht natürlich auch einfacher für Sponsoren, weil man da halt gesehen wird. Das ist in der Formel 4, wir haben ja drüber gesprochen vorhin, natürlich super schwer, weil es einfach die öffentliche Wahrnehmung so nicht so gibt. Wie viel lernst du Rennen für Rennen, Wochenende für Wochenende von Fahrern wie Michael Ammermüller, aber da sind ja auch noch Dorian Boculacci zum Beispiel mit dabei, Philipp Ellis, Marvin Deans, das sind ja alles Christian Engelhardt, alles langjährige Motorsportler, Maro Engel natürlich, die einiges auf dem Kasten haben, aber eben auch Frauen, ja, in der jetzigen Säulen, Rahel Frey und Simona Di Silvestro. Was nimmst du Wochenende für Wochenende mit? Was schaust du dir ab oder sagst du, ich fokussiere mich natürlich immer voll auf mich, wie das dann immer so ist, und zieh mein Ding durch?
Also ich muss sagen, im letzten Jahr vor allem fing das ja schon an. Ich habe extrem viel gelernt. Also ich bin im ersten Rennen da hingekommen, war mir bewusst, dass es hart wird, weil ich eigentlich noch nicht ganz bereit dazu bin, wurde ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber habe mich dann von Rennen zu Rennen immer weiter verbessert, gelernt, Zweikampfverhalten, wie verteidige ich mich, wie gehe ich damit um, wenn das Auto mal nicht so perfekt ist, wie ich das will, was ich halt vorher, oder wie kann ich so schnell wie möglich auf meine Pace kommen, oder ich bringe jetzt ins Auto und muss sofort rausfahren, habe dann, keine Ahnung, 5 Werksfahrer hinter mir. Das ist halt, es war extrem prägend und gerade im letzten Jahr habe ich extrem viel dazu gelernt, da ich so einen Wind halt vorher nicht kannte in den Serien, in die ich gefahren bin, im KT-Sport bisher. Und auch in diesem Jahr, habe mich sicherlich fahrerisch weiterentwickelt, aber es ist nach wie vor noch extrem hart. Und wenn du dann mal einen schlechten Tag hast oder vielleicht mal einen Fehler machst, dann bist du halt sofort weg vom Fenster, bist sofort aufgeschnupft. Und das ist halt nach wie vor extrem herausfordernd und schwierig, aber man muss halt den Willen haben, weiterzumachen und das zu schaffen oder das schaffen zu wollen. Wenn man halt sieht, jetzt zum Beispiel in Hockenheim, wo für mich auch ein extrem schwieriges Wochenende war, es geht aber nicht nur mir so, wenn jetzt zum Beispiel hier dein Beispiel Ammermüller, die sind im Samstagsrennen, haben die gewonnen, so im Sonntagsquali fährt er auf 20. So, nicht, weil er auf einmal das Fahren verlernt hat, sondern weil die Serie einfach so hart ist und es da auf so viele Kleinigkeiten ankommt. Und das zeichnet halt einfach die Qualität oder die Stärke dieser Serie aus.
Also ich kann sie jedem nur empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß zuzuschauen, weil eben immer was Neues passieren kann. Ja, das Gefühl habe ich halt bei vielen anderen Rennserien. Und gerade im Automotorsport sozusagen, die DTM jetzt als dieser krasse, nicht ganz gleiche Vergleich, ihr wisst schon, was ich meine, da finde ich die ADAC GT Masters viel, viel reizvoller. Also das ist nur meine Meinung, aber vielleicht kannst du ja mal nochmal kurz ein Plädoyer dafür abgeben, warum jetzt Hörer auf jeden Fall die ADAC GT Masters dann beim nächsten regulären Wochenende, wenn es jetzt nicht die 24 Stunden vom Nürburgring sind, verfolgen sollten.
Ja, das wird einfach krasses Racing geboten. Es wird extrem viel überholt. Es passiert ständig was Neues. Es sind extrem gute Fahrer dabei. Also es ist auf jeden Fall, es lohnt sich, da reinzuschauen.
Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen weiter mit Carrie Schreiner. Ein bisschen habe ich sie noch hier bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr. und ja, ihr bleibt dran. Hier beim Starting Grid der Exkursion auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Ein letztes Mal zurück hier bei der Starting Grid Exkursion auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite heute Carrie Schreiner, ADAC GT Masters Fahrerin für das Rutronic Racing Team. Ja, und jetzt am kommenden Wochenende unterwegs bei den 24 Stunden vom Nürburgring. Das ist ja auch so eine Glaubensfrage hier bei uns im Podcast, muss ich natürlich auch stellen. Nürburgring oder Hockenheimring? Ah, boah. GP-Strecke, muss ich natürlich sagen.
Ja, Nürburgring.
Richtige
also
Antwort.
Gleich. Bitte?
Richtige Antwort. Also für mich.
Nein, ich mag beide Strecken extrem gern, weil ich halt auch auf beiden Strecken schon schöne Erlebnisse hatte, aber keine Ahnung, allein der Nürburgring, wenn du die Strecke betrittst, das hat halt schon einen ganz, ganz besonderen Flair.
Und jetzt stehen sie am Wochenende wieder an, die 24 Stunden am Nürburgring. Wie bereitest du dich auf ein 24-Stunden-Rennen vor?
Boah, also dieses Jahr hatte ich ein bisschen weniger Zeit als letztes Jahr. Also durch diese ganze, dass jetzt alles so geballt ist, durch die Situation, habe ich mich natürlich nicht so spezifisch darauf vorbereitet. Aber wenn ich überlege, letztes Jahr bin ich dann mal nachts auf den Berg gegangen wandern oder habe dann auf einmal nachts um 3 irgendwelche Übungen gemacht. Dieses Jahr, dadurch, dass ich jedes Wochenende am Fahren bin und auch viel testen bin, versuche ich einfach ordentlich zu essen, die Ruhephasen zu nutzen und ja, einfach zu überleben.
okay, gut. Ja. Zu überleben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Generell, diese ganze Corona-Pandemie und der Motorsport, wie hast du das weggesteckt, diese lange Pause? Du hast dich ja, man bereitet sich ja als Sportlerin und Sportler immer auf diesen Saisonstart vor. So, dann gab es den nicht und alles wird nach hinten verschoben. Und jetzt fahrt ihr in der ADAC GT Masters bis in den November rein. Ja, also das letzte Rennwochenende in Oschersleben, 6.11. bis 8.11. Das ist lang, ja, das ist richtig lang und sehr geballt. Wie schwer war das für dich, diese Umstellung hinzubekommen? Musstest du viel in deinem Lebensablauf ändern oder hast du diesen Lockdown so verhältnismäßig gut überstanden, außer dass natürlich die Lust und der Gasfuß immer weiter gekribbelt hat?
Ja, also klar, es war sicherlich nicht einfach für jeden, aber ich schätze mal, dass ich im Vergleich zu vielen anderen jetzt nicht so krass von der Krise betroffen war, außer dass ich halt jetzt ein paar Monate keine Rennen fahren kann. Klar war das blöd, aber man nimmt es halt irgendwann hin. Ich meine, man kann es ja nicht ändern. Man muss versuchen, dann fit zu bleiben, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe auch einen Simulator gekriegt in der Zeit, wo ich aber persönlich jetzt kein Riesenfan davon war. Also ich habe dann versucht, mit Simulator und Sport mich fit zu halten und war dann froh, als es endlich losging. Aber es hat schon krass, wenn man monatelang nichts macht im Vergleich und dann auf einmal jetzt alles aufeinander kommt, das ist schon, dieses Jahr anders.
Wie anders ist es, ein 24-Stunden-Rennen mit einem reinen Frauenteam anzugehen?
Ja, also es ist schon was ganz Spezielles. Also ich finde es mega cool, wenn man doch mit ganz vielen gleichgesinnten Mädels auf einem Haufen ist. Klar, der eine oder andere würde dann denken, oje, Zickenkrieg. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt extrem gute Erfahrungen damit gemacht. Also es hat letztes Jahr schon ziemlich gut funktioniert. Letztes Jahr hatten wir leider ein bisschen Pech, da hatten wir einen Motorschaden und konnten nicht so viel fahren beim 24-Stunden-Rennen. Aber wir haben uns weiterentwickelt und bin guter Dinge, dass es dieses Jahr gut wird.
Tatjana Calderon, Beitz Gewisser und natürlich Sophia Flörsch sind ja in Le Mans gestartet, dort auf Platz 13 ins Ziel gekommen, in ihrer Klasse in der LMP2 auf Platz 9. Das ist ein sehr respektables und gutes Ergebnis, wie ich finde. Hast du das verfolgt oder ist ist Le Mans auch ein kleines Ziel von dir? Jetzt, wo du das gesehen hast, dass das so funktionieren kann.
Ja, das war vorher auch schon ein Ziel oder ein Traum. Also es ist, denke ich mal, für jeden Motorsportler der Traum, da mal zu fahren. Und ja, das ist auf jeden Fall eine super Leistung von denen gewesen. Also ich habe das natürlich verfolgt und war schon, ja, haben sie gut gemacht.
Für dich ganz persönlich ist ja 2020 auch nochmal ein interessantes Jahr gewesen. Du bist jetzt Markenbotschafterin von Schaeffler. Müssen wir natürlich auch mal noch kurz drüber reden. Finde ich, ist ein sehr renommiertes Unternehmen, was gesagt hat, ja, die wollen wir fördern, mit der wollen wir zusammenarbeiten. Wie kam dieser Kontakt zustande und ja, was bedeutet das für dich ganz persönlich?
Ja, das ist für mich natürlich ein Riesenlob, wenn man als Sportler von so einem, ja, tollen Unternehmen gefördert und unterstützt wird. Das kam zustande, da ich vor ein paar Wochen das erste Mal auf diesem Steer-by-Wire-Auto gefahren bin, auf dem Audi A8. Und dort habe ich mal getestet und durfte mal auch mein Feedback dazu abgeben und durfte einen Tag auf dem Auto fahren. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Und ja, dann sind wir dort in Kontakt gekommen und dann war das quasi, ja, hieß es, dass sie mich gerne unterstützen würden und so kam das halt alles so zustande und das ist für mich natürlich ein, ja, eine Riesenehre, dass ich so ein extremes Projekt halt mitentwickeln darf und vor allem mit so einem Weltunternehmen im Rücken ist schon, ja, Wahnsinn.
Und natürlich auch eine tolle Bestätigung für dich, dein Talent und dein Können, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Heute ist ja das große Überthema, wir haben jetzt viel über deine Karriere gesprochen, Frauen im Motorsport. Und da müssen wir natürlich zum Abschluss nochmal auf so wichtige Kernfragen kommen, die ich von dir gern beantwortet haben möchte. Wie kann man, oder generell erstmal, ist der Motorsport für Frauen wirklich sehr viel härter als für Männer, so wie man das halt von außen betrachtet? Wie ist es für dich von innen heraus? Müssen Frauen per se mehr kämpfen für alles oder... Wie kann man da Normalität reinbekommen, eben, dass es mehr Frauen gibt in dieser ja immer noch Männerdomäne?
Puh. Boah.
Ja, es sind die harten Fragen, die ich hier stelle, ich weiß. Du bist jetzt hier auch natürlich komplett on the spot.
Also generell ist es halt wirklich so, dass es viel, viel weniger gibt. Und da gibt es natürlich auch, ja, ist es dann natürlich auch schwieriger, wenn man in der Unterzahl ist. Aber, keine Ahnung, für mich ist es jetzt kein großer Unterschied. Ich meine, das Einzige, was halt ist, okay, wenn du nicht gut bist, dann sagen sie ja, ist halt eine Frau. Aber wenn du es schaffst, dich zu behaupten oder dich durchzusetzen, ist natürlich der Respekt auch ein bisschen größer oder es wird vielleicht mehr wahrgenommen, als wenn ein Mann auf die gleiche Position fährt. Aber generell rein vom Fahrerischen, ja, ich meine, wir machen genau das Gleiche und deswegen müssen wir auch genau die gleiche Leistung bringen. Ist halt, ja, ist so.
Wie stehst du zu reinen Frauenserien wie die W-Series? Sophia Flörsch zum Beispiel hat dem Ganzen ja eine ganz klare Absage erteilt. Gut, sie möchte in die Formel 1, also bei ihr ist es nochmal gesondert, aber sie sagte auch, und sie proklamiert das ja auch sehr aggressiv und sagt in ihrer Instagram-Bio Girl Racing Against Time and Men. Sie will diesen Wettkampf gegen Männer. Jetzt gibt es sowas wie die W-Series, wo eine reine Frauenserie. Findest du das gut oder würdest du dir dann doch eher wünschen, mehr Frauen im generellen Motorsport und dass das vielleicht gar nicht so sehr ein Thema ist, dieses Männer gegen Frauen-Ding?
Also ich muss sagen, ich finde die W-Series weder schwarz noch weiß. Also ich finde es auf der einen Seite eine gute Sache, weil ganz viele Mädchen, die dort fahren, wären ohne das gar nicht gefahren. Und so bieten sie vielen Frauen die Chance, es zu schaffen. Weil wenn du dort gut bist, kannst du halt Geld verdienen und das quasi dann für den richtigen Motorsport ausgeben. Aber halt für den richtigen Motorsport, außer dass du dort eine Chance geboten kriegst und Geld verdienen kannst, bringt es dir halt in dem Sinne nicht, weil wenn du dann da rauskommst, musst du trotzdem gegen die Männer fahren und dich gegen die behaupten. Also ich würde sagen, fahrerisch bringt es dich nicht unbedingt weiter, aber es ist halt für viele einfach eine Chance, überhaupt es zu schaffen, weil viele haben halt nicht die Chance, keine Ahnung, keine Sponsoren oder einfach nicht bis jetzt, ja, hat es bis jetzt nicht geklappt und deswegen finde ich das schon eine gute Sache.
Ist das Thema Sexismus im Motorsport eins?
Boah. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger ist als sonst irgendwo.
Okay. Aber es gab jetzt, gab es schon Situationen für dich, wo es für dich mal schwierig war und wo du gesagt hattest, Alter, halt einfach mal die Fresse?
Ah, ich denke mal, das ist normal, oder? Also wenn,
ja, okay,
wenn
gut,
Jungs
mag sein, ja.
Zusammen sind, dann kann es immer mal zu Kappeleien kommen, aber jetzt nichts, keine Ahnung, womit ich überhaupt nicht klarkam oder so.
Ja, ich schätze dich auch so ein, dass du zurückschlagen kannst, ne?
Ja, also ich würde mich jetzt nicht da irgendwie blöd anmachen lassen.
Das ist sehr gut. Als Frau im Motorsport seine Leidenschaft auszuleben, du hast es selber gesagt, eine privilegierte Situation zu haben, sein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn jetzt junge Mädchen dieses Interview gehört haben, wie würdest du denen sagen, wenn ihr diesen Traum habt, dann lasst euch nicht davon abbringen. Also wie sollte man einsteigen in den Motorsport? Was würdest du empfehlen?
Ja, ich würde auf jeden Fall mit dem Kartsport anfangen. Also dort habe ich schon in jungen Jahren extrem viel gelernt, wie man sich durchsetzt. Und das ist, ja, wie gesagt, ich würde im Kartsport anfangen. Und dann generell, wenn es weitergeht, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich nicht unterkriegen zu lassen, weil es wird so oft passieren, dass irgendeiner kommt und sagt, du kannst es nicht oder das wird eh nichts oder ja, halt generell einfach dem Gegenwind standhalten und an das glauben, was man möchte und sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und wenn man daran glaubt und hart arbeitet und das unbedingt will und ein bisschen Talent hat, dann kann man alles schaffen.
Ach, schöne Schlussworte. Du bekommst natürlich jetzt noch die Möglichkeit, uns zu erzählen, wo man überall mehr von dir lesen, mehr von dir sehen kann, also Social Media. Wo bist du präsent?
Ja, ich bin eigentlich auf allen üblichen Kanälen, Instagram, Facebook, ja, was gibt's noch, also Twitter. Ja, einfach nur Instagram und Facebook, Kirch Rainer, ganz normal mein Name. Da könnt ihr mich finden.
Twitter fällt immer so ein bisschen hintenüber, ne? Man hat es dann, aber man nutzt es nicht wirklich.
Ja, das ist nicht so mein Hauptaugenmerk drauf.
Da kann man auch das wenigste Geld mit verdienen, würden manche sagen. Aber hey, nein, also das ist immer ein bisschen hart, das so zu formulieren. Aber du weißt, glaube ich, wie ich es meine.
Ja, klar.
Carrie, es war mir eine große Freude, dass du heute dabei warst. Ich werde deine Karriere und ich hoffe jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer von uns deine Karriere mit weiter verfolgen und begleiten. Und vielleicht kommst du ja nochmal wieder, wenn du dann deinen ADAC GT Masters Titel erfahren hast, oder?
Ja, ich gebe mein Bestes.
Sehr gut, das ist immer das Beste. Vielen Dank fürs Zuhören euch zu Hause. Wenn ihr Feedback habt zu der Sendung, kommt in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Folgt mir bei Twitter @Kevin_Scheuren, wenn ihr möchtet. Hashtag Starting Grid MSP @StartingGridF1. Ihr könnt uns bei Facebook folgen. Ihr seht das alles in der Episodenbeschreibung. Ihr kennt das ja. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bitte lasst uns das Feedback zukommen, auch gerne in Richtung Carrie. Ich leite es dann sehr, sehr gerne weiter und freue mich auf die nächste Ausgabe, die reguläre Ausgabe von Starting Grid, aber auch eine unserer Exkursionen, wenn es dann mit der Serie Frauen im Motorsport weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.